Willkommen zu Makro am Mikro, Folge 9.
Folge 9.
Hey, mit Rüdiger Bachmann. Hallo, Rudi.
Hallo.
Ich habe den Running Gag kaputt gemacht. Ah, na gut. Thema diesmal, die aggregierte Nachfragekurve. Das habe ich mir aufgeschrieben. Genau. Aggregiert heißt immer alles zusammengefasst.
Ne? Alles zusammen, genau, genau so. Denn wir sind ja Makro. Bisher, was wir bisher gemacht haben, ist, also jetzt mal abgesehen von dem Datenteil ganz am Anfang, aber in dem theoretischen Teil bisher, was wir ja gemacht haben, ist fast ausschließlich, klar, wir haben auch über die Regierung und ricardianische Äquivalenz und so gesprochen, aber wir haben sehr viel sozusagen Mikro gemacht. Ja, wir haben uns das Konsumsparkalkül des Haushalts angeguckt in diesem Zwei-Perioden-Modell. Dann haben wir das letzte Mal überlegt, wie Firmen sozusagen die andere große Nachfragekategorie eben bestimmen, nämlich die Investitionen eben, physische Investitionen. Und haben wir auch ein Zwei-Perioden-Modell aufgestellt und da ging es dann auch um diese Trade-offs halt, ja. Bei den Firmen war es halt so, dass eine Investition oder die Natur einer Investition ist es eben, dass du einen Trade-off zwischen heutigen Mitteln hast und morgigen Mitteln. Also du opferst sozusagen heutige Mittel und damit sozusagen indirekt Unternehmerkonsum, wenn du so willst, ja. Opferst du quasi heute, um eben dann morgen, ja, einen höheren Produktions zu haben, damit mehr zu verkaufen, ja, und gleichzeitig aber auch dann, wenn die Firma enden sollte, einen höheren, wie haben wir das genannt, Verkaufswert oder Restwert
war das.
Einen höheren Restwert.
Scrap
Value. Eben nicht, das ist Sell-off Value, sage ich auf Englisch, aber Restwert ist gut, genau. Ja, genau. Also, genau, das waren eben diese Kalküle, aber das waren sechsmal Mikrokalküle. Das waren also diese intertemporalen Entscheidungskalküle. Und was wir da eben rausbekommen haben, waren dann bei der Spartheorie haben wir eine Sparfunktion letztlich bekommen. Die war dann schon aggregiert in der Tat. Es war eine Sparfunktion, eine private Sparfunktion, die unter bestimmten Zusatzannahmen auf sozusagen nach oben, also mit dem Zins nach oben geht. Also es wird mehr gespart, wenn der Realzins höher ist, mit anderen Worten. Also die ansteigend im Zins ist ja auch intuitiv, aber wie gesagt, das kann man aus diesem Entscheidungskalkül eben dann erklären damit und ableiten. So, und dem haben wir dann gegenübergestellt, sozusagen, also wir haben dann diese Sparkurve als eine Angebotskurve interpretiert, nämlich die Angebotskurve für, ja, Funds, Mittel, sozusagen finanzielle Mittel auf Deutsch, und haben dem gegenüber dann gestellt eben das Budgetdefizit des Staates als die Nachfragekurve für diese Funds. Das ist allerdings, das haben wir nur deshalb gemacht, weil wir noch kein, damals, das war dann, glaube ich, in der Lektion, naja, was muss es gewesen sein? 7 vermutlich oder 8 oder 6 oder 7. Das haben wir nur deshalb gemacht, weil wir natürlich die andere große Gruppe, die typischerweise Funds nachfragt, also auf diesem Kreditmarkt, auf diesem Kapitalmarkt oder dem Markt für Fonds, quasi für diese Mittel, die Firmen hatten wir noch nicht, ja, und das kann wir jetzt natürlich ändern, oder das haben wir jetzt geändert, wir haben jetzt auch Firmen, wir haben jetzt die sozusagen die große Kategorie der Investitionen, die eben traditionell jedenfalls, das hat sich in den letzten Jahren, muss man ehrlicherweise sagen, geändert, weil auch Firmen oftmals zu Netto-Sparern geworden sind, aber traditionell ist eben der Firmensektor, der Unternehmenssektor derjenige, der eine sehr große Nachfrage, Kreditnachfrage hat, Nachfrage für diese Kreditfonds, ja. Und deswegen bringen wir die beiden jetzt zusammen. Also wir haben jetzt einerseits eine Angebotsseite, die verändern wir noch ein bisschen. Also wir haben, bisher war nur das private Sparen, das Sparen der privaten Haushalte, die Angebotsseite. Das netten wir jetzt aus, da machen wir jetzt eine Netto-Betrachtung. Wir ziehen jetzt zum privaten Sparen noch das Budgetdefizit des Staates ab. Also nehmen die sozusagen, die sowohl die privaten als auch die öffentlichen Haushalte zusammen. Und was da dann übrig bleibt, das ist sozusagen das Nettoangebot, das Nettokreditangebot einer gesamten Volkswirtschaft. Ja, jetzt sind wir tatsächlich im Aggregat. Hier machen wir jetzt das erste Mal wirklich Makro im Grunde genommen. Ja, nicht nur diese, sagen wir mal, mikroökonomischen Entscheidungskalküle. Also, mit anderen Worten, das nationale Sparen, so nennt man das dann, ist dann definiert als das private Sparen minus das Budgetdefizit des Staates. Ja, das ist sozusagen das Nettoangebot an Fonds. Ist auch eine im Realzins ansteigende Kurve. Also das verändert sich nicht. Und dann stellen wir dem gegenüber die Nachfragekurve nach Krediten, die eben sozusagen aus der Investitionsnachfrage abgeleitet wird, die fallend ist. So, und dann hast du zunächst mal einen relativ normalen aussehenden Markt, also Kreditmarkt, Kapitalmarkt. Ich mag den englischen Begriff Market for Funds, ja. Und da begegnen sich eben diese Kreditnachfragen und diese Kreditangebote, und in einem Gleichgewicht, wo die sich treffen, kann man dann den gleichgewichtigen und in dem Fall dann auch sicheren, weil wir haben ja keine Unsicherheit im Modell, sicheren Realzins bestimmen, ja. Und das ist sozusagen ein erster Schritt, denn in der Makroökonomik fragen wir uns ja so Dinge, wie kommt der Realzins zustande, was bestimmt den Realzins, was bestimmt die Investitionen, was bestimmt das Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Und jetzt haben wir mal einen ersten Schritt gemacht. Der Realzins hier ist ein gleichgewichtiges Ergebnis sozusagen eines Aufeinandertreffens von Kredit oder Kapitalangebot. Wie gesagt, dass so das Netto von den öffentlichen und privaten Haushalten ist und eben dann der Firmenseite, die eben die Nachfrage auf diesem Markt konstituiert. Und das ist sozusagen unser erster makroökonomischer Markt, ist dieser Kreditkapitalmarkt oder Market for Funds, wenn man die englische Bezeichnung nehmen will. Das Problem ist jetzt, jetzt haben wir ja den Realzins bestimmt. Wir haben Wissen, was die Investitionen sind. Ja, das sind halt dann dieser Schnittpunkt dieser zwei Kurven dann.
Genau, dann gehen wir jetzt Geld verdienen. Ne?
Genau, und dann haben wir eigentlich eine makroökonomische Theorie, und wir könnten jetzt sozusagen, wenn man diese makroökonomische Theorie dann hat, da können wir alle möglichen Fragen an dieses Modell dann stellen. Ja, also wie kommt Konjunktur zustande? Was macht Geldpolitik? Was macht Fiskalpolitik in dem Modell? Und so weiter und so fort. Das machen wir auch alles noch. Wir sind aber tatsächlich noch nicht fertig. Weil, und das ist jetzt ganz wichtig, weil diese nationale Sparkurve zwar ansteigend im Zins ist, aber die hat noch eine ganz wichtige andere Determinante, nämlich das laufende Volkseinkommen oder Nationaleinkommen, letztlich Bruttoinlandsprodukt in unserem Modell.
Ja.
Das heißt, diese Sparkurve, wo die dann liegt sozusagen in diesem Marktdiagramm, ja, die steigt immer an im Realzins, aber wo die genau liegt, hängt selber wiederum vom Bruttoinlandsprodukt ab, ja. Das heißt, dieses Gleichgewicht im Kapitalmarkt ist noch mehrdeutig, weil wir eben noch nicht wissen, was das Bruttoinlandsprodukt ist. Wir müssen erst mal rausfinden, was das Bruttoinlandsprodukt ist.
Aber finden wir das nicht raus, indem wir uns den Zins angucken?
Eben nicht.
Okay, zurückrechnen geht nicht sozusagen.
Nee, weil, okay. Also es fehlt noch eine Seite der ganzen Sache. Ist ja vielleicht auch intuitiv klar, was noch fehlt. Wir haben ja noch gar nicht über die Produktionsseite der ganzen Angelegenheit gesprochen. Wir haben zwar gesagt, da gibt's so ein Einkommen, das irgendwie vom Himmel fällt, ja. Aber wie das eigentlich produziert wird, darüber haben wir uns noch gar nicht Gedanken gemacht. Es wäre schon komisch, wenn man das Bruttoinlandsprodukt sozusagen ohne Produktionsseite, wir haben zwar Firmen betrachtet, aber wir haben uns noch nicht so genau angeguckt, wie Firmen eigentlich produzieren. Wir haben nur die sozusagen betrachtet, wie die Firmen eigentlich zur Nachfrage beitragen, nämlich durch ihre Investitionserscheidung. Aber so die Produktionsseite haben wir uns, wenn wir ehrlich sind, uns noch nicht genau angeguckt. Ja? Das heißt, es fehlt noch was. Und was wir bisher eigentlich nur schaffen können, ist, wir können sozusagen, jetzt wird's ein bisschen technisch, wir können bisher nur Kombinationen vom Realzins und dem Bruttoinlandsprodukt feststellen, die dazu führen, dass der Kapitalmarkt im Gleichgewicht ist. Ja? Es gibt also für jedes Bruttoinlandsproduktsniveau gibt's eine andere aggregierte Sparkurve, die dann zusammen mit der Investitionskurve den Gleichgewichtszinssatz bestimmt. Was aber das Bruttoinlandsprodukt schon noch ist, das wissen wir noch nicht. Das heißt, wir können bisher nur Kombinationen bestimmen. Ja? Wir können Kombinationen von nochmal dem Realzins und dem Bruttoinlandsprodukt bestimmen, die zu einem gleichgewichtigen Kapitalmarkt führen. Nebenbemerkung, das sind dieselben Kombinationen von Realzinsen und Bruttoinlandsprodukt, die dazu führen, dass das aggregierte Einkommen der aggregierten Nachfrage entspricht. Das kann man nämlich beweisen, das haben wir eigentlich schon bewiesen, mit einem einfachen Argument. Da müsste man jetzt tatsächlich die Gleichung aufschreiben. Aber intuitiv, mathematisch sind das dieselben Gleichgewichte. Ob du da auf das Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt guckst oder ob du sagst, dir so ein Nachfrage-Einkommensgleichgewicht anschaust, ja, das ist völlig egal. Das ist mathematisch äquivalent, ist ökonomisch eine andere Perspektive, aber wie gesagt, ist dasselbe. Das heißt, was wir bis jetzt haben, sind eben diese Kombinationen von Realzinsen und Bruttoinlandsprodukten, sodass diese beiden Gleichgewichte, die Einkommensausgabengleichgewicht oder Nachfragegleichgewicht, äquivalent das Sparinvestitionsgleichgewicht in dieser Ökonomie gilt. Was jetzt aber genau das Bruttoinlandsprodukt und der Realzins ist, das wissen wir noch nicht. Ja?
Das, wann wissen wir das denn? Nach einer Periode, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt...
Nein, das wissen wir erst dann, wenn wir die Produktionsseite der Ökonomie mitmodelliert haben. Ja? Was wir bisher nur gemacht haben, sind diese Kombinationen, und diese Kombinationen haben einen Namen. Das ist genau die aggregierte Nachfragekurve. Das nennt man die aggregierte Nachfragekurve. Das ist eine fallende Kurve. Ja? Eine fallende Kurve im Realzins. Das heißt, je höher der Realzins ist, desto geringer ist die aggregierte Nachfrage. Das ist die Aussage, die wir hier treffen. Ja? Und damit auch das aggregierte Einkommen, weil wir ja eine Situation betrachten, wo Nachfrage und Einkommen gleich sind. Über die Produktion haben wir und im Output haben wir noch gar nichts gesagt. Wir haben bisher nur gesagt, dass wir können sozusagen Situationen bestimmen, wo eben, wie gesagt, nochmal, Einkommens-Realzinskombinationen bestimmen, die dazu führen, dass die Nachfrageseite sozusagen mit sich im Gleichgewicht ist. Ja? Das ist aber noch nicht, das heißt noch nicht, dass dieses Einkommen dann auch als Produktion tatsächlich hergestellt wird. Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.
Ja, dann mach doch mal.
Na, das machen wir das nächste Mal. Damit fangen wir das nächste Mal an. Das dauert. Jetzt betrachten wir uns erstmal diese aggregierte Nachfragekurve. Die ist nämlich auch schon ganz interessant. Das ist nämlich dieser negative Zusammenhang zwischen aggregierter Nachfrage und dem Realzins. Das ist nämlich verführerisch, die sozusagen falsch zu interpretieren. Ja? Und zwar aus folgendem Grund. Weil man denkt ja dann so, naja, das ist so eine Nachfragekurve, die fällt halt, wie so eine Pizza-Nachfragekurve fällt, ja. Naja, eine Pizza-Nachfragekurve fällt intuitiv, weil wenn der Preis von Pizza irgendwie zu hoch ist oder höher geht,
ja, naja, dann weniger wird Leute Pizza.
Weniger Pizza nachgefragt. Ja. Da wollen die Leute weniger Pizza haben. Genauso gilt das für alle möglichen Einzelgüter, ob das jetzt, keine Ahnung, Computer sind oder Autos oder wie auch immer, ja. Also für so ganz hundsgewöhnliche Einzeldinge gilt das. Jetzt könnte man ja sagen, okay, es gibt diesen negativen Zusammenhang zwischen Realzins und der aggregierten Nachfrage. Irgendwie der Realzins wäre so der Preis für aggregierte Nachfrage. Mhm. Und deshalb geht es, aber das ist nicht der Fall. Ja, von der Vorstellung muss man sich lösen, sondern das ist ein abstrakteres Konzept. Hinter dieser negativen Beziehung zwischen Realzins und aggregierter Nachfrage stehen jedenfalls in unserem Modell mindestens drei Mechanismen, die eigentlich mit diesem Mechanismus, Pizzapreis geht nach oben, deshalb will ich weniger davon, relativ wenig zu tun haben. Okay? Und das muss man sich nochmal klar machen. Das ist wichtig. Jetzt kommt man sozusagen von der mikroökonomischen Denke zur makroökonomischen Denke. Ja? Und so, was sind diese Mechanismen? Wenn ich den, sagen wir mal, wir senken den Realzins, ja? Was passiert dann?
Die aggregierte Nachfrage steigt.
Die aggregierte Nachfrage steigt aber warum? Und es sind, wie gesagt, mindestens drei Mechanismen, die dahinter stehen. Der erste Mechanismus geht direkt über die Investitionen. Weil, das ist so, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Wenn du den Realzins senkst, dann sind entweder die Opportunitätskosten oder die direkten Kosten für den Kredit sinken dann, ja? Und das wird dazu führen, dass tendenziell die Unternehmen mehr investieren werden. Ja?
Das ist das, was man als Geld in den Markt pumpen bezeichnet. Ne?
Ja, noch haben wir kein Geld. Noch brauchen
stimmt,
wir
haben ja noch gar kein Geld. Ja, stimmt.
Gar kein Geld. Ja, das geht auch in der reinen sozusagen Agrarökonomie. Ja, würde das auch gehen. Wenn sozusagen deine Kosten für Kredite nach unten gehen, beziehungsweise auch deine Möglichkeiten am Kapitalmarkt, ja, Ersparnisse, Ressourcen anzulegen, nach unten gehen, dann wirst du eher in deine eigenen, von mir aus in deine eigene Farm investieren, ja? Also das ist der erste Effekt. Der zweite Effekt ist das, was wir gesprochen haben, das wird schon ein bisschen her, als wir uns über Haushalte erhalten haben, aber ähnlicher direkter Effekt, nämlich, dass wenn die Realzinsen nach unten gehen,
dann konsumieren dann die Haushalte
tendenziell
mehr.
Eher konsumieren wollen, ja? Weil eben der Relativpreis, denk dran, der Zins ist der Relativpreis zwischen dem Konsum morgen und dem Konsum heute. Wenn die Zinsen nach unten gehen, dann wird Konsum morgen relativ teurer, weil es ja schwierig ist, sozusagen morgen dann hohes finanzielles Einkommen zu erwirtschaften, weil der Zins so gering ist. Ja. Mhm. Dann wird man eher sagen, nö, dann verfrühstücke ich halt mein gegebenes Einkommen lieber heute. Ja, das ist dieser zweite direkte Effekt. Dann gibt's noch einen indirekten Effekt. Und zwar durch die höheren Investitionen hast du morgen einen höheren Kapitalstock. Die Ökonomie kann morgen mehr produzieren. Das heißt, die Einkommen morgen werden tendenziell nach oben gehen. Das wird auch, und das wird wiederum den heutigen Konsum stimulieren. Ja, also du hast so eine, über die Investitionen und die Zukunft hast du dann wieder so einen Rückkopplungseffekt, der dann heute schon in den höheren Konsum geht. Also mindestens drei Effekte, die dazu führen, dass eine Senkung von Realzinsen über die Investitionen und die Konsumnachfrage beide eben sozusagen stimuliert. Ja, das ist viel komplexer als dieser einfache Zusammenhang. Pizzapreis geht nach unten, wir wollen alle mehr Pizza essen. Ja. Das ist wichtig. So, jetzt haben wir das verstanden, wo diese aggregierte Nachfragekurve herkommt. Jetzt müssen wir noch zwei Dinge besprechen, dann können wir heute relativ früh Schluss machen. Das erste ist, okay, das Ding geht jetzt nach unten. Ja, also es sinkt im Realzins. Was sind denn noch andere Bestimmungsfaktoren der aggregierten Nachfrage, ja? Antwort, also mit anderen Worten, was sozusagen shiftet diese Kurve rum? Also das eine ist die Steigung der Kurve und das andere ist, wie kann man diese Kurve hin und her bewegen sozusagen? Ja? Also was zieht noch an der aggregierten Nachfrage? Naja, Antwort, alles das, was wir bisher schon kennengelernt haben, dass eben, naja, an der aggregierten Ersparnis zieht, dass an die aggregierte Investitionen geht, dass an überhaupt über die Nachfrage geht, ja, alle diese Dinge. Und jetzt diese Liste ist das, was wir schon hatten. Zum Beispiel zukünftiges Einkommen, Erhöhung von zukünftigem Einkommen, ja, wird dazu führen, dass die Nachfrage tendenziell nach oben geht, ja. Bei den Steuern kommt es ein bisschen drauf an. Glauben die Leute, dass ricardianische Äquivalenzmechanismen zu Trage kommen? Das heißt, die müssen, wenn sie möglicherweise Steuersenkungen kriegen, kriegen sie morgen Steuererhöhungen. In dem Fall passiert gar nichts zur Nachfrage. Wenn aber heutige Steuersenkungen zum Beispiel nicht automatisch in zukünftige Steuererhöhungen gehen, jedenfalls für die Leute, die noch leben heute, oder die, für die Leute in der Lebenszeit der Leute, dann werden natürlich heutige Steuersenkung wird die aggregierte Nachfrage auch nach außen, auch sozusagen erhöhen, ja? Und lauter solche Sachen. Dann haben wir über die Investitionsnachfrage haben wir auch die Erhöhung der zukünftigen Produktivität. Also du hast so ein, wir wissen, das Internet kommt, ja? Gibt's heute schon einen Investitionsboom? Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, in der leichten Abwandlung von dem Modell. Wenn wir erwarten, dass der Häuserpreis weiter steigt, werden wir heute mehr investieren. Ja? Geht auch in die aggregierte Investition. Wenn wir heute eine Vernichtung des heutigen Kapitalstocks haben, müssen wir auch investieren. Ja? Also zum Beispiel so ein Tsunami oder so. Ja? Wird es auch einen Investitionsboom geben und damit einen Boom der aggregierten Nachfrage. Und ganz zum Schluss, der Klassiker natürlich, die Erhöhung der Nachfrage durch den Staat, ja. G, also durch die Staatsnachfrage G, wird es auch diese aggregierte Nachfragekurve auch weiter erhöht. Das sind so alle Komponenten, die man sich vorstellen kann, die sozusagen an dieser aggregierten Nachfragekurve zerren. Und man kann die Vorzeichen natürlich umgekehrt machen und dann würde die aggregierte Nachfragekurve eben da nach unten gehen, ja. Das ist ganz wichtig, dass man diese Shift, das sozusagen, was kann alles aggregierte Nachfrage verändern, das man im Kopf hat. Und das ist schon relativ komplex. Da muss man jetzt wirklich sozusagen ist diese aggregierte Nachfragekurve, eine Zusammenfassung all dessen, was wir bisher gemacht haben mit der Theorie. Ja, das kulminiert jetzt sozusagen in dieser einen Kurve und all ihren Bewegungsmöglichkeiten im Grunde genommen. Ja, das ist der eine Punkt. Und der letzte Punkt, und jetzt wird's ein bisschen dogmenhistorisch, aber nicht uninteressant, ist, kann man denn sogar eine Aussage darüber machen, wie weit diese Kurve sozusagen, wenn ich die Staatsausgaben, sagen wir mal, erhöhe, ja, machen wir es anhand der Staatsausgaben, wie weit kann ich diese Kurve eigentlich rumschiften, rumbewegen, ja? Und das geht zurück zu so einem Klassiker, nämlich der Multiplikator-Theorie von Keynes. Also machen wir es ganz konkret bei den Staatsausgaben fest, ja. Die Idee ist da, wenn du heute den Staatsausgaben und sagen wir mal um 1 oder 1 Million oder wie auch immer, 1 sagen wir mal, dann wir gut rechnen können, ja, erhöhst, dann erhöht sich zunächst mal die Nachfrage ja um 1 oder 1 Million.
Ja. Ja.
So. In einer Ökonomie, die noch Ressourcen hat, um diese Nachfrage zu bedienen,
erhöht sich die Investition nicht.
Nö, die Investition, die lassen wir annahmegemäß jetzt mal unverändert. Wir sagen jetzt einfach mal, der Staat gibt das. Staat baut Nationalparks.
Okay, ihr habt so gut,
die Ökonomen. Das ist ein klassischer Fall in den USA. Ja. Genau das hat Hoover ja gemacht.
Ja. Ja?
Genau. Nee, nicht Hoover doch nicht. Roosevelt, Quatsch. Also erzähle ich dir. Ja.
New Deal.
Genau, Roosevelt hat es gemacht.
Und den Hoover-Damm gebaut, da war die
Frage. Ja, der Hoover hat einen Damm gebaut, ja, hat auch ein Projekt.
Nein, der Hoover hat nicht den Damm gebaut. Hat nicht Roosevelt den Hoover-Damm hat bauen lassen?
Ja, oder so, weiß ich nicht.
Wir bleiben bei den Sachen, wo wir uns auskennen.
Wir bleiben bei den Sachen, wo wir auskennen. Ich meine, Roosevelt, diese öffentliche Infrastrukturprojekte, unter anderem, also wie gesagt, der hat dann Nationalparks bauen lassen und dadurch haben wir Leute Einkommen bekommen. Ja? Der Witz ist aber jetzt, dass, also angenommen, dann haben, hat also, wie gesagt, dann hat, also das war dann, sagen wir mal, $1 Million wert damals, keine Ahnung, jetzt, es geht ja nur um eine Zahl, ja. So, dann haben irgendwelche Leute $1 Million mehr Einkommen, ja. Was machen die jetzt mit dem?
Teilweise ja. konsumieren, teilweise sparen.
Konsumieren, genau. Teilweise sparen. Genau das ist ja, das haben wir schon besprochen, das ist unsere Theorie, das Konsumglättung. Das ist eine gemäß der marginalen Grenzen oder der Grenzneigung zum Konsum oder der marginalen Neigung zum Konsum, wird dann halt da, sagen wir mal, 70%, also 0,7 oder 700.000, ja, wird dann eben von dem weiter in den Konsum gesteckt. Diese Konsumnachfrage muss ja aber auch von jemand bedient werden, sodass, oder wird, wenn sie bedient wird, sagen wir mal so, wenn die Ökonomie immer noch genug Ressourcen hat, die dann zu bedienen, dann wird es dazu führen, dass, und das ist sozusagen die Annahme, dass diese Ressourcen noch da sind, weil wir gedanklich in dieser Kalkulation den Realzins eben sozusagen festhalten, konstant lassen, ja. Das sind also Änderungen, die nicht dazu führen, dass der Zins sich ändert. Das ist ganz wichtig. Also dann haben irgendwelche Leute $700.000 mehr Einkommen. Das werden die auch konsumieren wollen.
Ja.
Und so weiter und so fort. Das ist der berühmte keynesianische Multiplikator. Keynes ging, glaube ich, sogar so weit, jedenfalls seine Interpreten gingen sogar so weit, dass sie gesagt haben, es kommt gar nicht darauf an, was diese Leute da produzieren. Die müssen gar keine Nationalparks produzieren. Also was irgendwie schön ist und was irgendwie Nutzen bringt.
Im Grunde kann man denen einfach das Geld geben.
Du könntest denen einfach das Geld geben, das machen wir in der Moderne.
Ist ja meine These zum ja, genau. Umgang mit den Kohlerevieren in Ostdeutschland, aber irgendwie hört auf mich keiner.
Einfach
ja.
Geld geben, richtig. Ja. Oder damals hat man gesagt, du kannst die Löcher buddeln lassen und wieder zuschütten.
Ja,
und
Waldweg fegen, ja.
Genau. Solange dieser Einkommensmultiplikator sollte dann im Prinzip eben funktionieren. Und genau, und das ist dann im Grunde genommen, gibt dir sozusagen an, das ist jetzt dann die keynesianische Theorie. Die keynesianische Theorie endet damit im Grunde genommen und sagt, wir haben hier, oder jetzt haben wir mal eine einfache keynesianische Theorie, würde hier enden und sagen, wir können diese Zinsänderungen, die es möglicherweise gibt, die können wir abstrahieren, die sind klein, in der Realität sollten die klein sein. Und deshalb gibt es dann eben diese Multiplikatoreffekte. Und diese Multiplikatoreffekte sind sehr groß. Die können sehr groß sein. Mathematisch kann man dann eben zeigen, dass dieser Prozess von 1 Million zu 700.000, 490.000 und so weiter und so fort, ja. Wenn du das alles aufaddierst, das konvergiert irgendwann, das wird eine endliche Zahl, ja. Und das kann man mathematisch zeigen, brauchen wir jetzt nicht auszuarbeiten.
Wie viele Umläufe kann man denn da machen?
Ja, also es wird dann unendlich sozusagen, das letzte gegen unendlich gehen. Und dann, wenn du das gegen unendlich gehen lässt, das muss ja sich zeitlich nicht, das kann ja das sozusagen, das denkt man sich in einer Periode sozusagen, das ist ja jetzt nur eine Metapher, wie wir das beschreiben mit diesen Löchern. Und dann kommt eben raus, die Formel ist dann tatsächlich 1 geteilt durch 1 minus diese marginale Konsumneigung. Naja, und wenn du das hast, wenn du 0,7 hast, ist dann 1 geteilt durch 0,3, das ist schon, ja, das ist schon saftig, ne? Also das geht dann schon, das ist dann schon über 3. Also du würdest dann jede Staatsausgabe, die du ausgibst, würdest du mehr als verdreifachen dann im Bruttoinlandsprodukt sehen, ja? Das sehen wir nicht, also das sehen wir empirisch nicht, weil es eben nicht so ist, dass diese gedankliche Annahme, dass die Staatsausgabe überhaupt keinen Einfluss auf den Zins haben, ja, die ist nicht erfüllt, aber das wäre sozusagen das Maximum. Der Punkt ist, das ist im Grunde genommen das Maximum, was so eine, sagen wir mal, expansive Fiskalpolitik dann erreichen könnte, wenn sie das Bruttoinlandsprodukt erhöhen möchte. Ja.
Das heißt, irgendwo zwischen dem Realzinssatz und diesem 1 durch 0,3, irgendwo dazwischen liegt die Stimulationsfähigkeit des Staates sozusagen.
Moment.
Wenn die realen Zinsen dann aus irgendeinem Grund steigen oder hoch sind oder was auch immer, werde ich natürlich mehr sparen, als dass ich konsumiere.
Genau, und dann gibt's eben das nennt man dann Crowding out. Und dann wird zum Teil der private Konsum eben zurückgedrängt. Genau, ja, so ist es.
Okay.
Und darüber sprechen wir auch noch. Hier geht's jetzt erstmal sozusagen eine Maximalgrenze zu haben. Wir haben aber schon eine deutlich niedrigere Maximalgrenze, wenn du nur Folgendes berücksichtigst, und das ist sozusagen auch ein Klassiker aus der keynesianischen Makroökonomik, so der 50er, 60er Jahre. Bisher habe ich dir den Multiplikator beschrieben, in einer Situation, wo diese erhöhten Staatsausgaben schuldenfinanziert sind und diese Schulden für immer oder jedenfalls so lange genug, dass das die heutigen Leute nicht mehr kratzt, in die Zukunft verschoben werden. Ja, nur dann kriegst du diesen sehr großen Multiplikator. Wenn du zum Beispiel in den anderen Extremfall nimmst und diese erhöhten Staatsausgaben direkt steuerfinanzierst, ja, dann kannst du, dann wird die Obergrenze für konstanten Zins deutlich geringer. Dann ist es nämlich 1, dann ist der Multiplikator 1. Er ist nicht 0, aber er ist 1. Mit anderen Worten, für 100 Millionen mehr Staatsausgaben kriegst du 100 Millionen mehr im Bruttoinlandsprodukt. Aber auch nur das, weil eben der aggregierte Konsum dann nicht stimuliert wird. Warum? Weil es eben einen gegenläufigen Effekt gibt, weil du einerseits zwar das Bruttoeinkommen der Leute erhöhst, aber das Nettoeinkommen senkst du natürlich wieder, den in den Steuern erhöhen musst. Und dann kriegst du im Zweifel, und unter bestimmten Annahmen kann man dann ausrechnen, dass diese Effekte sich genau aufheben, sodass du nur sozusagen den ursprünglichen Impuls der 100 Millionen oder der 1 Million erhöhte Staatsausgaben tatsächlich bekommst. Ja, im Sinne von der Produktion. Und das ist dann immer schon ohne Zinsen. Wenn dann die Zinsen noch hochgehen würden, würdest du weniger als 1 bekommen. Also du siehst, das wird schon dramatisch reduziert. Jetzt haben wir es von über 3, sagen wir mal, auf schon 1 als Obergrenze reduziert. Wenn du das, wie gesagt, so finanzieren willst, dass die Leute noch das spüren, die heute leben, ja, über erhöhte Steuern. Und dann, klar, und wenn dann noch Zinsen dazukommen, Zinserhöhungen dazukommen, in einer offenen Volkswirtschaft passiert auch noch was anderes. In einer offenen Volkswirtschaft kann es sein, dass diese zusätzliche Nachfrage vom Ausland bedient wird und eben nicht durch heimische Produktion. Ist auch noch ein sogenannter Sickerverlust, ja, mit denen sich so keynesianische Stimulierungsfantasien dann rumschlagen müssen in der Praxis. Aber so sind wir. Zurzeit bauen wir jetzt hier ja Modelle. Wir haben hier kein Ausland. Wir haben jetzt hier auch erstmal von der Zinsänderung abstrahiert. Also wie gesagt, wenn du die Budgetbeschränkung des Staates nicht berücksichtigst, dann kann der schon sehr hoch sein, dieser Multiplikator. Wenn du die Budgetbeschränkung berücksichtigen musst, weil du eben nicht ewig das Ganze sozusagen durch Schulden immer weiter in die Zukunft bringen kannst, dann ist der schon 1, der maximale Multiplikator. Wenn du dann die Zinsänderung noch hast, dann ist er irgendwo kleiner als 1. Wo genau der dann, wie viel kleiner der als 1 ist, das kommt dann auf Details an, wie genau die Zinselastizität von Konsum und Investitionen ist. Das kann man dann nicht mehr so abstrakt ableiten. Da muss man dann Annahmen machen oder da müsste man dann diese Elastizität tatsächlich ableiten, beziehungsweise aus den Daten irgendwie dann kalibrieren. So, das ist jetzt alles, was es gibt, zu wissen gibt über die aggregierte Nachfragekurve. Wir haben jetzt also quasi eine Seite der Ökonomie, nämlich die Nachfrageseite, haben wir abgearbeitet und wie gesagt, zusammenfassend kulminiert in dem diese fallende aggregierte Nachfragekurve, die keine mikroökonomische Nachfragekurve ist, also nicht so an Pizzasachen denken, sondern die verschiedene Effekte zwischen Realzinsen und der aggregierten Nachfrage direkter, indirekter Art sozusagen zusammenfasst. Die hat dann jeweils sozusagen noch andere Bestimmungsfaktoren als den Realzins, die hin und her schieben können, ja. Wie gesagt, der Klassiker sind Staatsausgaben. Und wie weit die dann verschoben werden, das hängt dann wieder davon ab, ob die heute lebenden Konsumenten und Haushalte sozusagen diese erhöhten Staatsausgaben irgendwann in Form von höheren Steuern zurückzahlen müssen oder das eben nicht passiert. Und je nachdem, welche Entscheidung man da trifft, kann der sehr hoch sein, der Multiplikator, kann aber auch nur 1 sein. Aber 1 ist ja auch schon gut, ist ja nicht dann 0, sondern der wäre halt dann nur 1. Ja, das ist so. Und was jetzt noch kommt ist, jetzt brauchen wir halt noch zu dieser aggregierten Nachfragekurve, was kommt jetzt? Naja klar, wir brauchen eine aggregierte Angebotskurve. Ja, und dann sind wir fertig. Also, wenn wir die dann haben, dann haben wir ein makroökonomisches Modell, mit dem wir dann alle, an das wir dann Fragen richten können, ja, mit dem wir dann Konjunkturtheorie betreiben können, mit dem wir dann fragen können, was macht Fiskalpolitik da? Was macht ein Animal Spirits da, ein Animal Spirits Investment Boom da und solche Fragen. Diese Fragen können wir an dieses Modell dann richten. Das heißt, wir müssen jetzt in der nächsten Vorlesung werden wir uns eben diese Angebotsseite erarbeiten und da werden wir dann zunächst mal beim Arbeitsmarkt anfangen.
Okay, noch nicht direkt auf die Angebotskurve, sondern erst der Arbeitsmarkt, okay.
Wir werden die Angebotskurve aus dem Arbeitsmarkt eben ableiten, wie immer.
Ich bin gespannt. Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.